Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister, wir feiern heute oder denken dran, feiern 50 Jahre Familiengemeinschaft, glaube ich, sagt ihr. Ursprünglich ist Familienbewegung. Und ich habe mal nochmal nachgehört, war bei Walters zum Frühstück eingeladen. So Urgestein von der Familienbewegung und Familiengemeinschaft und haben gesagt, wie war das denn eigentlich damals? Warum feiern wir eigentlich 50 Jahre? Es ist jetzt das Datum, wie kommen wir eigentlich da drauf? Und was deutlich wurde, es gibt natürlich eine Vorgeschichte. Also die Familien, die Bruderschaft, die Familien, eigentlich im Kern waren immer Familien dabei oder das Familiäre. 1961 haben wir die zwei ersten Brüder angefangen, gemeinsam zu leben in Namsfeerum und Ostfriesland. Und schon da war eine junge Witwe dabei, die hatte ihren Mann verloren auf der Werft, tödlich verunglückt. Und die trug damals schon eine spätere Schwesterntracht. Also im Kern waren schon gleich dieses Familiäre dabei. Wenn zwei Brüder sind, natürlich auch dankbar, ab und zu mal zum Essen eingeladen werden oder so. Aber es ist eben auch das ist dieser gemeinsame Herzschlag. Und dann kamen ja die zwei Brüder nach Ludwigshafen. Und was war dort? Eine Familie. Diese Familie Bangel hat dann der Bruderschaft, den Brüdern, den Raum gegeben, dass überhaupt Bruderschaft wachsen kann. Da stand der lange Tisch, wo man zusammen gegessen hat. Da wurden dann die frisch geborenen Babys dazu gebracht. Also da war das der Raum einer Familie, die Gestalt einer Familie, die überhaupt der Bruderschaft dann das Leben gegeben hat. In dem Haus Bangel ist ja dann die Schwesternschaft entstanden. Aber das ist dann zu einem eigenen Familienbewegung, wie es anfangs hieß, einen eigenen Familienzweig, kam dadurch das Engagement von Ehepaar Oertel und Ehepaar Felger. Als die dazu kamen, haben die dann angefangen 1968 im Haus von Oertels diese Familienbewegung, dieses Anfang zu gründen. Und dass die Familien dann gemeinsam ins gemeinsame Leben eingestiegen sind 1969, das kam, als hier das Brüderhaus gebaut werden sollte. Die Bruderschaft kam ja 1969 dann nach Gnadenthal und mit den Familien kam eben eine Galerie und ein Baubüro. Die Familien hatten sozusagen die Initiative, die Kraft, die Vitalität und vor allem das Know-how überhaupt zu bauen. Also dass wir als Bruderschaft, wie wir heute sind, in aller Schönheit, in den Gebäuden, haben wir ganz stark den Familien zu verdanken. Die Brüder und Schwestern, die haben das Haus der Stille gesammelt, das war so ihr Schwerpunkt. Und dass das Dorf geworden ist mit den Kühen, mit den Kindern, mit der Kunst, das ist im Grunde genommen alles Kraft, Initiative, dass wir ganz den Familien zu verdanken haben. Also euch nochmal ganz herzlichen Dank. Ihr habt auch manches durchgetragen, wo Brüder und Schwestern auch stark in der Krise waren. Und so sind wir heute eben eine Gemeinschaft, wo im Kern Brüder und Schwestern beieinander sind und nicht nur Brüder und Schwestern und rundherum Familien, sondern wirklich, wir sind im Kern von Gott her gerufen, gestalten miteinander dieses Leben zu teilen. So, das war meine Vorrede, jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck Wasser. Und jetzt hat uns die Kirche nicht selber gesucht, das Evangelium gegeben vom barmherzigen Samariter. Und da habe ich gesehen, es geht da um drei Dinge, um das Ziel, um Priorität und vor allen Dingen um den Weg. Und das ist für mich immer das Schöne als Lebensgemeinschaft. Wir sind nicht eine Dienstgemeinschaft, die macht eine Arbeit und dann gehen sie nach Hause, sondern es ist Lebensgemeinschaft. Und von morgens bis abends werden wir daran erinnert, dass es um das ewige Leben geht. Morgens in der Liturgie, Gott bereitet uns für das ewige Leben, abends in der Komplett auch nochmal in deine Hände befehlen wir unseren Geist. Der Friedhof, das Bild in der Dorfkirche, immer wieder den Hinweis, unser Ziel ist die Ewigkeit. Unser Ziel ist letzten Endes, ich sage immer, wir üben für den Himmel, wir üben für die Ewigkeit hier miteinander. Was bleibt, was wir hier einüben bleibt im Himmel, ist die Liebe. Alles andere kannst du vergessen. Aber die Liebe ist das, was wir mitnehmen können in die Ewigkeit, was bleibt. Also das ist das Ziel, und auch wenn einige von uns ja schon gestorben sind, für mich eine ganz tiefe Erfahrung von Bruderschaft, von Gemeinschaft, jemand, der im Sterben liegt, miteinander komplett zu beten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Also, dass wir einander helfen als Gemeinschaft. Wir sind auf dem Weg und wir helfen uns in die Ewigkeit. Und wir sind eine Gemeinschaft, eine himmlische und eine irdische Gemeinschaft. Das ist es. Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Ewigkeit zu gewinnen und einander darum zu helfen, zur Treue, zur Beständigkeit. Ja, das ist das Ziel. Und das Zweite, kam ja die Frage hier, was muss ich tun, das ewige Leben zu erben? Was sagt Jesus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. Es ist interessant ja auch, dass Jesus dann in seinem Gleichnis die Antwort gibt, da kommt sozusagen die Liebe zu Gott direkt gar nicht mehr vor. Es ist im Grunde genommen die eine Liebe mit einem Herzen, Gott zu lieben im Menschen. Also die Priorität des gemeinsamen Lebens, die Priorität überhaupt des Lebens, sozusagen der Königsweg, ist die Liebe zu leben und miteinander die Liebe einzuüben. Die Liebe tun. Also was ist in unserem Lebensweg immer die Antwort der Liebe? Was tut die Liebe? Und dann kommt es zu diesem, Lebensweg. Es ist eine Weggeschichte. Lukas Evangelium hat da lauter Weggeschichten. Alles Evangelium wird immer auf dem Weg erzählt. Auch hier die Geschichte, Jesus erzählt uns eine Geschichte auf dem Weg. Und das ist der Weg von Jerusalem, Stadt, wir sagen, der Gemeinschaft, Stadt des Tempels, des Gebetes. Und es geht hinab, der Weg nach Jericho. Ich bin hier noch nie gelaufen, aber öfters mit dem Auto gefahren. Es geht wirklich hinab von 1000 Meter auf 400 Meter unter Meeresspiegel. Also es ist ein Riesenweg, wirklich ein Weg, der ganz hinab geht, und es geht ganz durch die Wüste. Ein Schritt aus Jerusalem, da beginnt die Wüste, und Jericho ist die Wüstenstadt. Also der Weg hinab geht durch die Wüste. Also ein einsamer Weg. Ich denke dann auch an die Komplett, wo wir dann singen abends. Und wir singen tun wir es ja gar nicht, aber es wird uns dann vorgelesen: Seid wachsam, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Löwe ist in der Wüste, also da ist das feindliche Gebiet, da ist die Einsamkeit, da ist die Hitze, da ist die knallende Sonne. Ja, und da geschieht die Verwundung. Da wird dieser Mann, wurde von den Räubern überfallen, sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Ich denke, diese Lebenserfahrung auf diesem Lebensweg haben wir alle gemacht. Jeder hat Wunden in seinem Leben. Jeder wurde irgendwo verwundet. Kann in der Kindheit sein, in der Ehe sein. Ist ja gerade das Geheimnis auch, dass ich gerade da, wo ich am meisten Liebe schenke, wo ich mein Herz verwundbar mache, da werde ich am leichten verwundet. Wie viele Verwundungen sind unter uns? Wie viele tragen der Schmerz, Wunden des Lebens? Ist ja auch eigenartig, das erste Mal, wo in der Bibel das Wort Bruder vorkommt, das haben wir gerade gehört, Kain und sein Bruder Abel. Da kommt das erste Mal das Wort Bruder vor. In den nahen Beziehungen geschehen auch ganz tiefe Verwundungen. Also das ist eine Lebenserfahrung, die wir alle kennen. Verwundet werden, liegen gelassen werden, entblößt werden, übersehen werden. Und dann kommt ja noch eine ganz tiefe, auch eine tiefe Lebenserfahrung, die wir auch, denke ich, alle kennen, ist die Verhärtung des Herzens. Der Levit, der Priester, sie gehen vorbei, sie sehen, aber es berührt das Herz nicht. Der Abgrund des menschlichen Herzens, eine Wirklichkeit, sind unsere verhärteten Herzen. Wir sehen etwas und verhärten uns. Was er auch schon hart macht, ist ja eigene Verwundung auch im Leben. Wunden, die nicht echt heilen, gibt auch eine Verhärtung. Oder es kann auch das Maß, das Übermaß des Leides sein, was wir sehen. Auch da kann unser Herzen verhärten, weil es einfach zu viel wird für unser kleines Herz, alles zu sehen, auf alles die rechte Antwort zu geben. Ja. Und die Gefahr, diesen einsamen Weg, der Levit geht vorbei, der Priester geht vorbei, guckt da keiner zu. Sieht mich ja keiner. Und dann mache ich manchmal Sachen, wenn ich nicht gesehen werde, wenn andere dabei wären sozusagen mit sozialer Kontrolle, würde ich es gar nicht tun. Also die Einsamkeit auch, wo ich nicht gesehen werde, ist immer auch eine Gefahr, auch das ein Bruch des Bösen. Also das ist das Erste in unserem Lebensweg, die Erfahrung des Verwundetwerdens. Ob in der Ehe, in der Familie, in der Bruderschaft. Was hören wir jetzt auch in der Kirche? Tausende Kinder, tief verwundet durch Priester. Und wenn wir die Welt schauen, Menschen werden verwundet. Und dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und in diesem Samariter, der auf Reisen ist, dürfen wir auch einfach Jesus sehen. Jesus verbirgt sich selber in diesem Samariter. Auch in Lukas, ein paar Kapitel weiter, erzählt Jesus ja von diesem barmherzigen Vater. Und Jesus sagt auch: Ihr sollt barmherzig sein, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und hier ist ja das Urbild für mich so der Barmherzigkeit. Da liegt jemand halb verblutet, halb nackt, der kann gar nicht mehr für sich bitten, der kann gar nicht mehr sagen: Hilf mir. Der ist einfach völlig hilflos, völlig verstummt, kann nichts mehr sagen. Und das Erbarmen Gottes sieht es und wendet sich ihm ganz persönlich zu. Das ist das Urbild, die Urhaltung Gottes dem Menschen gegenüber. Zu sehen, den Menschen in seiner Hilflosigkeit, in seiner Bedürftigkeit. Und Gott wendet sich ihm ganz persönlich zu. Das ist ja auch die Botschaft. Jesus sieht jeden Einzelnen von uns in seiner Bedürftigkeit, in seiner Hilflosigkeit und wendet sich ihm ganz persönlich zu. Es ist keiner unter uns, dem sich Gott nicht in ganz großer Freundlichkeit und Barmherzigkeit zuwendet, ihn sieht. Und es ist ja nicht nur einfach sozusagen ein schönes Gefühl, die Liebe, nicht nur eine Empathie, ein Mitgefühl, sondern es ist ja ein ganz sachliches, richtiges Handeln. Also Öl lindert, Wein reinigt, der Verband. Also es ist auch ein ganz sachliches Handeln. Barmherzigkeit ist auch ein gutes und richtiges sachliches Handeln. Und er setzt ihn auf das Tier. Und dann kommt etwas, ich denke, das hat für uns alle eine ganz tiefe Bedeutung. Jesus bringt diesen Verwundeten in die Herberge. Was heißt das für unser Leben? Gott bringt uns Menschen in die Herberge, in die Häuser, in die Ehen, in die Familien, in die Gemeinschaften. Gott bringt uns Menschen, die verwundet sind. Und Jesus tut ja das meiste und zuerst. Aber Jesus, ein Heilungsweg dauert länger. Und deshalb vertraut uns Jesus Menschen an, dass wir miteinander den Weg der Barmherzigkeit gehen, füreinander da sind, einander in der Pflege geben. Also Jesus ist sozusagen, er arbeitet viel zu viel bei so vielen verwundeten Menschen. Er braucht unsere Mithilfe. Dass wir Orte werden, Gemeinschaften werden, Ehen werden, Familien werden, ein Ort, wo wir üben, Barmherzigkeit zu leben. Die Barmherzigkeit, die wir von Gott erfahren, einander zu geben. Wir brauchen alle diese barmherzige Pflege und Fürsorge füreinander. Wir sind alle verwundet und brauchen alle diese ganz persönliche Zuwendung. Und wir brauchen nicht aus eigenem Vermögen das tun. Was sagt Jesus? Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen. Also es ist gar nicht unsere eigene Kraft, unser eigenes Vermögen, unsere eigene Liebe, sondern Gott gibt uns das, was wir brauchen, einander gibt er uns. Gott ist so großzügig. Wenn ich wiederkomme, will ich mehr bezahlen. Auch da ist nochmal das Ziel gegeben. Wenn Jesus wiederkommt, wir werden reich belohnt werden, wo wir einander Barmherzigkeit schenken. Wie lernen wir Barmherzigkeit? Eben einmal, dass Jesus selber uns das lehrt, ins Herz gibt. Aber ich denke, das Beste für mich auch im Lernfeld, wo ich Gottes Barmherzigkeit erfahren habe, werde ich auch selber barmherzig. Da kommen nicht mehr die großen Forderungen. Wir wissen alle, wir brauchen die Barmherzigkeit. Nichts braucht unsere Welt und unsere Gemeinschaft mehr, als dass wir Barmherzigkeit üben. Gott braucht, sucht Orte der Barmherzigkeit. Was dann mir auch noch eingefallen ist, ganz zum Schluss im Evangelium, als Jesus am Kreuz hängt, da hängt neben ihm 2 Räuber. Und der eine Räuber erfährt ganz tiefe Barmherzigkeit. Jesus, gedenke meiner. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also nicht nur die Opfer brauchen Barmherzigkeit, auch Täter brauchen Barmherzigkeit. Amen.